Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid zum Gottesdienst an Heiligabend. Schön, wenn ihr auch online dabei seid oder euch das irgendwann mal nachhört. Keine Ahnung, hört man sich Heiligabendpredigten nach? Weiß ich nicht. Ich nicht. Aber vielleicht irgendwer. Schön, dass ihr dabei seid auf jeden Fall. Schön, dass ihr gekommen seid. Jetzt ist es ja dann schon fast soweit. Nach Hause gehen, essen, Geschenke auspacken. Fehlt nur noch der bärtige Mann, der irgendwas sagt. Das ist wie früher, oder? Da kommt so ein Mann mit einem roten Mantel und einem Bart. Ich habe die Farben verwechselt. Mein Mantel ist irgendwie schwarz und mein Bart ist halt rot. Naja, genau. Schön, dass ihr da seid. Heute geht's los, Weihnachten. Ich habe euch ein bisschen was voraus, muss ich gestehen. Ja, als Predigersfamilie, wir müssen ja immer ein bisschen gucken, wie machen wir es ja, mit Heiligabend, wann sind wir bei den Verwandten, bei den Familien. Wir waren jetzt schon bei Sarahs Familie, meine Eltern, meine Schwester, die waren auch schon bei uns. Das heißt, wir haben schon ein paar Geschenke ausgepackt. Wir haben auch schon köstlich gegessen. Also das muss ich sagen, was wir gegessen haben die letzten Tage, es war ein Traum. Wir waren bei der Großtante von der Sarah, bei Richard und Bärbel, ja, bei den beiden auf dem Hof, und die haben uns aufgetischt. Es war eine Pracht. Es gab Braten und dann gab es noch Rehbraten und es gab Soße und Pommes und Bohnen und Gemüse und Salat und alles. Und du isst, und Vorspeise, Nudelsuppe zur Vorspeise, dann isst du zwei Teller Nudelsuppe, dann isst du Hauptgang, nochmal eine Portion. Und kennt ihr das, wenn ihr bei so älteren Menschen seid, die sagen dann immer, oh, komm, isst noch, du hast noch gar nichts gegessen, und dann isst noch mal eine Portion. Und dann lehnst du dich zurück und machst den obersten Knopf von der Hose auf und dann heißt es, so, und jetzt noch Nachtisch und Kaffee und Kuchen. Ich habe gegessen wie seit langem nicht mehr. Also es war herrlich, ich war so satt wie seit Jahren nicht mehr. Also wirklich, ich habe mich so übergessen, ich war so satt. Und obwohl ich körperlich so satt war, muss ich sagen, gab es in letzter Zeit immer wieder auch so Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass meine Seele hungrig geblieben ist. Ja, also es gab so Momente, wo meine Seele hungrig war, weil unter der ganzen Romantik von Weihnachten, von der Adventszeit, von den Weihnachtsmärkten und was es nicht alles gibt, ja, da ist auch irgendwo so ein Hunger versteckt, ja. Und ich glaube, der macht sich besonders in der Adventszeit bemerkbar, habe ich den Eindruck, ja. Weil da so diese Widersprüche greifbar werden. Da ist so viel Glanz und so viel Elend. Da ist Überfluss und Überforderung in der Adventszeit. Da ist Hoffnung, da ist Ernüchterung und das ganz oft direkt nebeneinander. Und vielleicht erleben wir deshalb Weihnachten auch gerade deshalb besonders intensiv. Deswegen spüren wir Weihnachten so krass, weil wir merken, die Welt, trotz dem ganzen Glanz, trotz den schönen Dingen, ist sie nicht so, wie sie sein sollte. Also mir geht es zumindest so. Gerade an Weihnachten merke ich, die Welt ist nicht immer so, wie sie sein sollte. Und dann gibt es da noch die Geschichte vom Kind im Stall. Ja, die hat sie uns eben vorgelesen. Ja? Und da ist so eine Geschichte von einem Kind im Stall. Gott wird Mensch. Total cool. Ja, Hammergeschichte, ja. Aber auch irgendwo die Frage, vielleicht manchmal unausgesprochen, wozu? Oder? Warum wird jetzt dieses Kind im Stall so hochgehoben? Was hat es damit auf sich? Warum ist das so faszinierend? Was ist so faszinierend an diesem Kind, das in einem Stall geboren wird vor 2000 Jahren? Ich meine, klar, Gott wird Mensch. Ja, das habe ich schon gesagt. Das ist schon auch. Aber jetzt, wozu soll ich in diesen Stall kommen? Also was habe ich damit zu tun? Was hat denn sich verändert jetzt seit 2000 Jahren? Sind wir mal ehrlich. Was hat sich verändert? Armut gibt es immer noch. Und Ungerechtigkeit auch. Und unser Hunger nach mehr, nach Sinn, nach Friede, nach einer gerechteren Welt, der scheint größer als je. Ich will das mal an einer konkreten Geschichte beispielhaft deutlich machen, ja? Damit ihr das so ein bisschen versteht, was ich meine. Vielleicht ist es noch nicht ganz klar, vielleicht ist es so allgemeines Geschwurbel bis jetzt noch. Ich war vor ein paar Wochen auf einen Geburtstag eingeladen. Und dann waren wir da unterwegs, so eine Gruppe Freunde, ja, so 10 Leute ungefähr, süddeutsche Großstadt, waren wir da unterwegs. Erst sind wir gemeinsam essen gegangen, ja, wieder essen, kurz vor der Adventszeit war das. Es war so Ende November, da wo die richtig kalten Tage waren, könnt ihr euch erinnern, da war es mal richtig kalt eine Zeit lang. Und dann sind wir dann nach dem Essen noch in die Innenstadt, ja, noch ein bisschen was erleben, sind wir da in die Innenstadt gegangen und es war ein schöner Abend. Es war super, es war unbeschwert und dann sind wir da reingelaufen und dann waren wir da in der Fußgängerzone unterwegs und dann lag da plötzlich ein Mann, ja, mitten auf der Fußgängerzone, so zusammengerollt, in Decken eingewickelt, in so einen Schlafsack eingewickelt, hat er geschlafen, ja, mitten in dieser Kälte. Und ich habe gemerkt, wie in mir so ein Konflikt entsteht. Ja? So ein Teil von mir wollte jetzt irgendwas tun, was helfen, ja? Muss doch anpacken, muss doch was machen. Ja? Und ein anderer Teil dachte, ja gut, der Mann, der schläft, ja? Was will ich jetzt machen, den aufwecken? Du hast ja gar nichts dabei, hast ja keine warme Suppe oder irgendwas, was du dem jetzt anbieten könntest. Dem kannst du vielleicht 20 Euro zustecken, dann freut er sich. Ja? Dann wieder ein anderer Teil hat so überlegt, naja gut, jetzt bin ich da ja auf dem Geburtstag dabei, will ja jetzt auch nicht die Stimmung irgendwie ruinieren oder den Abend vereinnahmen oder sich Leute irgendwie unangenehm berührt fühlen oder so. Und während ich das noch so denke, sind wir schon vorbeigelaufen. Ja? Und äußerlich war da alles in Ordnung, aber innerlich geht mir das jetzt seit 2, 3, 4 Wochen nach. Ja, da ist was offen geblieben. So ein Hunger, so eine Sehnsucht, so ein Gefühl, so wie es ist, passt nicht. Es stimmt irgendwas nicht mit unserer Gesellschaft. Es stimmt irgendwie was nicht in unserer ganzen Welt. Und auch da hat sich wieder gezeigt, diese Diskrepanz, diese Spannung zwischen dem schönen Erlebnis, dem Geburtstag, ja, und der inneren Unruhe. Äußerlich waren wir satt. Das war ein schöner Abend. Also es war so oder so, es war ein wirklich schöner Abend. Ja. Und auf der anderen Seite, ja, ist das so ein Hunger gewesen, so was Offenes, so was Leeres. Und ich glaube, diese Spannung, die kennen wir alle, oder? Die kennen viele von uns auf jeden Fall, besonders in der Weihnachtszeit, ja? Du schlägst die Zeitung auf, du machst den Fernseher an und dann siehst du diese ganzen Spendenaufrufe von Hilfsorganisationen. Du siehst Bilder von Hunger und von Krieg und von Flucht und gleichzeitig versuchen wir ein schönes Fest zu feiern, oder? Also gleichzeitig machen wir ja schöne Lichtchen und gehen auf den Weihnachtsmarkt und bauen unseren Baum auf und kaufen Geschenke. Und das erzeugt was in uns. Eine Art innere Reibung, eine kognitive Dissonanz. Ja? Das Gefühl, dass wir in einer Welt leben, die nicht zusammenpasst. Wo es reibt. Und daraus entsteht ein Hunger. Nicht ein Hunger nach Brot. Ja? Wir werden ja jetzt nicht körperlich hungrig, sondern ein Hunger nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Sicherheit und nach Sinn. Ein Hunger danach, dass das Leben mehr ist als ein System, in dem man irgendwie funktioniert. Wo wir versuchen, irgendwie zu funktionieren und damit es für uns einigermaßen gut ausgeht. Ja, Hauptsache, uns geht's gut, oder? Und viele spüren von uns, die Spielregeln fühlen sich unfair an. Und es fühlt sich immer unfairer auch an. Wir leben in einem System, in dem die Schere immer weiter auseinandergeht. Es wird ja nicht besser. Es wird ja immer mehr so. Ein Mann auf dieser Welt verdient an einem Tag, das wirklich war, mehr Geld als 10.000 seiner Angestellten in ihrem ganzen Leben. Stellt euch das mal vor. Während allein im Sudan aktuell 24 Millionen Menschen akut von Hunger betroffen sind. Da stimmt doch was nicht mit dieser Welt, oder? Ein anderer Mann lässt sich für läppische 300 Millionen Euro einen Ballsaal bauen und sich Dutzende weitere Denkmäler errichten, ja, um sich einen Namen zu machen, während allein in den USA jedes 9. Kind in Armut lebt. Und wir müssen ja nicht immer rübergucken in die USA, ist ja auch bei uns so, ne? Alles wird teurer, ihr spürt es alle im Geldbeutel. Die Rente wird immer unsicherer, die Mieten steigen, was auch immer. Ich könnte hier Beispiele ohne Ende aufzählen. Klar, und für andere Sachen ist das Geld da, ne? Für Militärausgaben oder was auch immer. Ihr seht also, die Kluft wird immer größer. Die Zukunft wird immer unsicherer, die Werte bröckeln immer mehr weg. Und wir haben immer mehr das Gefühl, dass wir auch weniger Einfluss auf diese Entwicklungen haben, oder? Haben wir noch wirklich einen Einfluss? Können wir überhaupt noch was tun? Und das Gefühl ist nicht neu. Als Jesus geboren wurde, da lebte das Volk Israel, das Volk, aus dem Jesus kommt, unter Fremdherrschaft. Die Römer haben gesagt, was läuft. Ja? Die Römer hatten das Zepter in der Hand. Armut war allgegenwärtig, Ungerechtigkeit war strukturell und die Menschen hatten Hunger, sie hatten eine Sehnsucht nach Freiheit und nach Gerechtigkeit und nach Sinn und nach einem Gott, der endlich eingreift. Diese Sehnsucht nach einem Retter, nach einem, der es gut macht, nach einem Messias, die war groß. Gott hatte das ja auch versprochen. Also im Jesaja Kapitel 9, Vers 1 bis 5 heißt es, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen, denn du zerbrichst das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich im Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der zukünftige Herrscher sein und dieser Name gehört zu ihm. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Das war die Sehnsucht. Danach haben sich die Leute gesehnt. Sie hatten einen inneren Hunger. Und genau in diese Sehnsucht, genau in diese Welt rein, geschieht das Weihnachtswunder. Und du hast es vorher schon vorgelesen, aber ich lese die ersten 7 Verse nochmal vor von dem Text. In dieser Zeit befahl der Kaiser Augustus, alle römischen Bürger seines Reiches zu zählen und in Listen einzutragen. Diese Einschreibung ereignete sich als erste, ehe Quirinius Statthalter in der Provinz Syrien war. Und so ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft Davids und musste deshalb aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa reisen, und zwar in die Davidsstadt Bethlehem. Dort wollte er sich mit Maria, seiner Verlobten, eintragen lassen. Maria war schwanger. Und während sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn. Und sie wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Krippe, weil kein Platz für sie im Gastzimmer war. Gott wird Mensch. Der kommt als kleines Baby auf diese Welt. Und das nicht irgendwo, sondern in Bethlehem. Ja, Bethlehem. Oder Bethlehem, sagt man auf Hebräisch, ja, Haus des Brotes, heißt es übersetzt. Dort wird Jesus geboren und nicht in irgendeinem Platz. Sie legen das Baby nicht irgendwo auf den Fenstersims oder behalten es auf dem Schoß, sondern sie legen es irgendwo ab und sie haben halt kein Reisebett dabei, das war vielleicht noch nicht erfunden. Sie legen es in eine Krippe, in einen Futtertrog, der Ort, an dem man satt wird. Also an dem zumindest die Tiere satt werden. Das ist so viel mehr, das ist Symbolik, das ist nicht nur Romantik, ja, wie man es immer sieht in den Weihnachtsanspielen und dann legen die da das Baby rein oder so. Nein, es ist eine ganz tiefe Symbolik, es ist Theologie. Gott sagt damit gleich am Anfang symbolisch was, das sich durchzieht durch die Botschaft von Jesus. Er sagt, ich kenne deinen Hunger. Ich weiß, wonach du hungerst, ich kenne deine Sehnsucht und hier bin ich. Hier bei mir kannst du satt werden. Und es ist genau dieser Jesus, der später Tausende satt macht. Eins seiner ersten Wunder, da vermehrt er ein paar Fische, ein paar Brote und macht Tausende, wenn nicht Zehntausende Leute satt. Und die Leute sind so begeistert und sie feiern Jesus und sie sagen, Mensch, du musst unser König werden. Aber Jesus verweigert sich dem. Er lässt sich nicht vereinnahmen, er lässt sich nicht instrumentalisieren. Denn er weiß, äußeres Sattwerden alleine reicht nicht. Ja, auch eine Revolution alleine reicht nicht. Es reicht nicht einfach nur ein neues System. Jesus entzieht sich dieser Forderung. Als er mal selber großen Hunger erlebt und daraufhin aufgefordert wird, aus Steinen Brot zu machen, sagt er selber, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Es gibt also was Wichtigeres, als physisch satt zu sein. Auch wenn ihr das heute Abend vielleicht alle genießt, ja, werdet ihr bestimmt was Gutes kochen. Aber es gibt was Wichtigeres. Und vielleicht ist es in unserer Welt gar nicht möglich, wirklich satt zu werden. Also physisch schon, ich habe es ausprobiert vor ein paar Wochen, ne? ein paar Tagen. Aber ja, so diesen Hunger, den wir in uns tragen, den können wir vielleicht gar nicht letztlich stillen. Der körperliche Hunger ist mehr so ein Symbol für unseren inneren, für unseren geistlichen Hunger. Und er kommt immer wieder. Ja, habt ihr das schon mal gemerkt? Also ich könnte heute Abend wieder essen. So ist es nicht. Der Hunger kommt immer wieder. Und so ist es auch geistlich, wenn wir irgendwelchen Dingen hinterherrennen, wenn wir versuchen, unseren geistlichen Hunger durch irgendwas zu stillen. Das kommt immer wieder. Egal, was wir konsumieren, egal wie gut das System, das wir erschaffen, der Hunger bleibt. Und deshalb sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Jesus sagt nicht, ich habe das Brot. Ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo ihr es kaufen könnt. Nicht, ich bringe das Brot. Ich bin das Brot. Jesus versteht unseren Hunger tiefer als wir selber. Und er weiß, dass wir uns viel zu oft von Dingen ernähren, die uns nur kurzfristig füllen. Die uns kurzfristig ablenken vielleicht, aber langfristig leer lassen. Und am Ende seines Lebens nimmt Jesus das Brot in die Hand und er bricht's und er sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das Brot, das in der Krippe auftaucht, in Bethlehem, im Haus des Brotes, wird gebrochen am Kreuz. Und damit wird deine Schuld getragen. Deine Trennung zu Gott wird überwunden. Dein Leben wird erneuert und dein Hunger wird gestillt. Und zwar ein für alle Mal. Da kannst du ankommen. Da kannst du aufatmen bei Jesus. Da kannst du wirklich satt werden. Deshalb sagt Jesus auch im Matthäusevangelium, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und die Frage ist ja, wo ist dein Hunger? Wonach sehnst du dich wirklich? Womit versuchst du deinen Hunger zu stillen? Und vielleicht ist dieses Weihnachten genau der Moment, wo wir nicht immer noch mehr konsumieren. Also versteht mich nicht falsch, ihr dürft gerne eure Geschenke auspacken, ja? Aber vielleicht legt man den Fokus anders. Vielleicht erkennen wir, das ist nicht das Wichtigste. Vielleicht können wir ehrlich werden dieses Weihnachten. Und vielleicht können wir uns bewusst machen, auch du bist eingeladen zu diesem Kind im Stall, zu diesem Mann am Kreuz. Da kannst du ankommen, da kannst du zu Hause sein und diese Geborgenheit spüren. Und auch wenn die Welt um dich herum kalt und ungerecht erscheint, oder es vielleicht sogar ist, da ist einer, der das selber erlebt hat, da am Kreuz. Der weiß, wovon du redest. Und der kann deinen Hunger wirklich stillen. Wisst ihr, Jesus ist kein Revoluzer. Der kommt nicht und sagt, jetzt mache ich alles gut. Ja, er verspricht uns nicht, sofort alles anders zu machen und das System dieser Welt zu verändern. Ja, ich habe am Anfang gefragt, was hat denn das gebracht? Ja, was hat denn sich jetzt an der Welt wirklich verändert? Das ist nicht das Versprechen, das Jesus damals gemacht hat. Sondern Jesus verspricht, uns zu verändern, dich zu verändern, dein Herz zu verändern. Und genau darin liegt die Kraft. Menschen, deren Hunger gestillt ist, müssen nicht mehr allem hinterherrennen, was eine schnelle Erfüllung verspricht und am Ende doch leer lässt. Was ist also so faszinierend an diesem Kind in der Krippe? Warum sollst du nach Bethlehem in diesen Stall kommen? Ja, im übertragenen Sinn natürlich. Weil da dein Hunger gestillt wird. Es gibt kein System, es gibt keine Ideologie, es gibt auch kein politisches Konzept, das die Welt heil macht. Da können wir noch so lange suchen. Wir haben es mit vielen Dingen probiert. Ja. Ich finde, Demokratie im Moment ist immer noch so unsere beste Option. Ja. Da kommen wir schon ganz schön weit. Aber es ist auch nicht perfekt. Auch dieses System ist nicht perfekt. Dafür ist unsere Realität auch viel zu komplex. Dass sich was ändert, fängt beim Einzelnen an, bei dir und bei mir. Bei uns allen, dass wir frei werden von dem, was uns gefangen hält und uns von Gott trennt. Und dann sind wir wirklich frei. Und diese Freiheit dürfen wir, ich glaube sogar müssen wir, weitergeben. Weil Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Nicht, weil wir jetzt besser sind oder weil du jetzt besser bist, sondern weil wir satt geworden sind. Und weil unser Hunger gestillt ist. Wir müssen nicht mehr ständig dem hinterherrennen, was unseren Hunger sowieso nicht stillt. Ja, Materialismus oder politische Versprechen oder ideologische Konzepte und so weiter. Sondern wir wissen, nur bei Jesus haben wir wirkliche Freiheit. Und ich hoffe ganz arg, dass wir als Gemeinde auch so ein Ort sind, dass wir genau das sind als Gemeinde. Dass wir ein Ort sind, an dem der Hunger von Menschen gestillt wird. Und an dem die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen können. So wie bei der Krippe. Da waren die unterschiedlichsten Menschen da. Da waren ganz arme Leute da, die Hirten. Da waren ganz reiche Leute da, die Weisen, da diese Könige aus dem Morgenland, diese Sterndeuter. Da waren Juden da, da waren Ausländer da. Da waren Ochs und Esel da, keine Ahnung. Ja, da waren die unterschiedlichsten Menschen und Tiere. Alles war da, bei Jesus am Kreuz. Und ich hoffe, dass wir so ein Ort sind als Gemeinde, wo Menschen wirklich satt werden. Dass unsere Gemeinde so ein Haus des Brotes ist, ein Bethlehem ist. Und dass wir unseren Teil dazu beitragen, die Welt heller und heiler zu machen. Denn hier beginnt die Veränderung. Als geheilte und als satte Menschen beginnen wir, die Welt Stück für Stück positiv zu verändern. Weil wir eine Hoffnung haben. Eigentlich eine Gewissheit haben, ja, dass Jesus nochmal kommt. Das hat er uns versprochen. Und dass er dann den Hunger dieser Welt endgültig stillen wird. Die Bibel beschreibt es in der Offenbarung folgendermaßen. Sie werden nicht mehr hungern noch Durst haben, denn das Lamm wird sie weiden, also Jesus. Denn dann hat der Hunger in dieser Welt endlich ein Ende. Weihnachten ist also nicht so ein Moment, ja, wo dann alles gut ist. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Jeder, der mit Familie feiert, weiß auch, ja, es ist einfach nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Keine Ahnung. Ja. Es ist nicht alles gut, sondern Weihnachten bedeutet, dass Gott deinen Hunger kennt und dass er selber gekommen ist, um diesen Hunger zu stillen. Nicht so von oben herab, sondern von innen heraus. In diesem Stall und an dem Kreuz. Und es kann heute sein, mitten im Leben. Ich möchte noch mit diesem großen Gott reden. Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist, dass du ein kleines Baby geworden bist an dieser Krippe und dass du der Ort bist, an dem wir heil werden können, an dem wir satt werden können, an dem dieser Hunger endlich ein Ende hat, diese Sehnsucht nach einer Verbesserung, nach einer Veränderung und dass es bei uns anfängt in unserem Leben und sich dann ausbreitet. Und Herr Jesus, du hast versprochen, dass du eines Tages wiederkommst und diese Welt ganz gesund machst, dass du sie heil machst, dass du sie neu machst. Und wir freuen uns drauf und bitten dich, komm bald. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied zusammen. Und ich fände es richtig schön, wenn wir zu dem Lied schon mal aufstehen. Wenn es euch möglich ist, lade ich euch dazu ein. Steht gern dazu auf.